ARD Sounds.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei KI und Jetzt. Ich bin Simin Sadeghi vom Saarländischen Rundfunk und wie immer auf meinem Bildschirm gegenüber ist mein Co-Host Aljoscha Burchert vom DFKI. Hallo Aljoscha.
Hallo Simin, guten Morgen, guten Tag.
Wie geht's dir?
Ja, bis auf eine kleine Erkältung geht's mir gut.
Du, ich habe letztens einen Artikel gelesen, der mich auf ein Problem aufmerksam gemacht hat, von dem ich bis dahin gar nicht wusste, dass es überhaupt eins ist. Und zwar, dass unser deutsches Justizsystem komplett überlastet ist. Ende 2024 gab es bei den Ermittlungsbehörden und Strafgerichten fast 1 Million unerledigter Fälle. Also da stapeln sich auf jeden Fall die Akten. Und das sind die Zahlen vom Deutschen Richterbund. Das hat ganz konkrete Folgen, nämlich dass nur noch jeder 16. Fall zur Anklage gebracht wird.
KI und Jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Ich habe das schon mal erlebt vor ein paar Jahren. Da hatte ich mich mit dem Finanzamt irgendwie gestritten über meine Zweitwohnung, die mir nicht anerkennen wollten. Und dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir mit meinem Steuerberater, dann müssen wir vor das Finanzgericht gehen. Und dann hat auch das Gericht ihm unter der Hand gesagt, das sieht gut aus für Ihren Mandanten. Ja, könnte man eigentlich so durchwinken, aber wir haben den nächsten Termin in 1,5 Jahren. Mhm. Also lange werdet ihr eben warten müssen darauf. Vielleicht wird zwischendurch noch ein Slot frei. Und jetzt kommt aber die Auflösung. Diese Person, die sich da festgebissen hatte im Finanzamt, die wurde zwischenzeitlich ausgetauscht oder ist gegangen oder irgendwie und dann kam die Nachfolgerin oder der Nachfolger und dann hat mein Steuerberater nochmal vorsichtig den Fall vorgetragen und hat gesagt, beharrt ihr immer noch auf eurem Standpunkt? Und die haben gesagt, nö, alles klar, ihr habt 100% recht und haben mir sozusagen meine Kosten erstattet. Ja, die Steuererklärung ging durch und das Thema war vom Tisch. Da war das also dann durch menschliche Vernunft und Einsicht gelöst.
Ja, da sagen wir mal, hattest du Glück und hast davon profitiert. Aber ich sag mal, nicht jeder hat dann nur so einen kleinen Fall wie du. Es gibt ja auch bei großen Prozessen, Strafgericht zum Beispiel, gibt es ja auch Fristen, die eingehalten werden müssen. Und dann könnte es da schon wieder ein bisschen hakelig werden. Wir wollen heute darüber sprechen, wie KI da helfen kann. Wie KI Staatsanwälte, Anwälte, Richterinnen und Richter, alle, die in diesem ganzen Justizapparat arbeiten, unterstützen kann. Und das wollen wir machen mit jemandem, der sich auskennt, ist klar, mit dem Professor für Rechtsinformatik an der Universität des Saarlandes, hier in Saarbrücken, Professor Dr. Christoph Sorge. Hallo Christoph.
Einen schönen guten Tag. Hallo.
Grüß Hallo. Euch. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie die schöne neue Welt, ganz ehrlich. Ja, also Bürgerin oder Bürger fühlt sich irgendwo im Unrecht, holt sich beim Chatbot ein bisschen Rechtsberatung, geht zum Anwalt, trägt vor, der Anwalt schmeißt seinen Chatbot an, schreibt irgendwie eine Anklageschrift oder irgendwas Ähnliches, gibt das zu Gericht, der Gerichtschatbot analysiert das Ganze und schlägt den Leuten irgendwie eine Entscheidungsvorlage vor und wir Menschen sitzen weitestgehend in der Hängematte und gucken zu. Ist das irgendwie so die neue Welt, von der wir träumen?
Ja, ich weiß nicht, ob wir da immer von träumen sollten oder in allen Fällen. Wenn es jetzt der Nachbarschaftsstreit ist oder deine Steuererklärung, kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass man da recht weit kommt. Wenn es jetzt um größere Sachen geht, die Mordanklage oder auch nur der Streit, wenn es jetzt um größere Geldbeträge geht, weiß ich nicht, ob ich mir das so vorstellen möchte. Und wir sind auch noch ein ganzes Stückchen davon entfernt, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob ihr mal ChatGPT ausprobiert habt mit juristischen Fragen. Das kann gut gehen. Es kann aber auch schrecklich schief gehen, wenn man nicht genau weiß, wie man fragen muss.
Aber mich würde in erster Linie erstmal interessieren, wie denn der Status quo ist. Ich habe ja gerade Zahlen genannt aus 2024 mit fast 1 Million unbearbeiteter Fälle, die darauf warten, dass irgendjemand diese Akten in die Hand nimmt oder überhaupt erstmal Akten anlegt. Wie ist denn das aktuell an den deutschen Gerichten? Weißt du das? Es wird ja nicht weniger.
Ja, also ich weiß jetzt tatsächlich keine konkreten Zahlen, wie die Auslastungen sind und die Verfahrensdauer, wie die sich verändert haben. Was ich sicher sagen kann, ist, dass es da gerade einen großen Umbruch gegeben hat und noch gibt, allein was die Digitalisierung angeht, also den Schritt vor der KI. Das heißt, solange ich auf Papierakten arbeite, kann ich natürlich relativ wenig mit KI anfangen, weil ich den Text gar nicht im System habe, den ich analysiere. Und jetzt ist man so weit, dass man nahezu flächendeckend fast alle Eingänge bei Gericht elektronisch hat und dass man fast alle, zumindest alle neuen Akten auch wirklich elektronisch führt. Es gibt noch die eine oder andere Ausnahme, aber man hat die Grundlage für die KI schon mal geschaffen und jetzt ist man auch dran, in einzelnen Bereichen tatsächlich KI in der Justiz einzusetzen. Aber wie sich das jetzt konkret auf die Verfahrensdauern auswirkt, das weiß ich leider nicht, müsste ich die Statistiken leider auch nachschauen.
Ich habe mal gehört, dass Fax auch als elektronisch gilt. Ist das eine Legende oder stimmt es wirklich?
Also kommt drauf an, in welchem Kontext man das fragt. Aber wenn man mit der Justiz kommuniziert, dann gibt es sogenannte sichere Übermittlungswege, die da fest definiert sind. Und da ist das Fax definitiv nicht dabei. Also man versucht schon seit Jahren davon wegzukommen. Und das ist jetzt auch wirklich weitestgehend gelungen, sodass das Fax manchmal noch als Rückfallebene dient, wenn die speziellen Systeme für die Justiz die sicheren Übermittlungswege mal ausfallen sollten, was durchaus gelegentlich vorkommt. Aber es ist nicht mehr die Routine, wie es das, glaube ich, im medizinischen Sektor immer noch ist.
Aber liegt es dann daran, dass einfach dort zu wenig Leute arbeiten oder verklagen sich die Menschen gegenseitig viel mehr oder begehen mehr Straftaten?
Also ich glaube, man wird wahrscheinlich beides bejahen müssen. Tatsächlich klagt die Justiz schon über Personalmangel und auch vielerorts über mangelnde Ausstattung. Bei Letzterem ist man ja jetzt gerade dran, wie gesagt, zumindest über die Digitalisierung Dinge zu adressieren. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass die Leute, die da in der Justiz arbeiten, sich nicht langweilen, sondern wirklich ausgelastet sind. Also nicht dieser faule Beamte oder faule Richter schuld ist, wie man landläufig das Bild vielleicht haben mag, sondern dass wirklich die Arbeitsbelastung sehr hoch ist. Vielleicht auch, weil Verfahren komplexer werden. Da muss ich aber ehrlich gesagt spekulieren, weil ich eben selbst nicht in der Justiz arbeite.
Und die Verrentungswelle dürfte ja auch schon zugeschlagen haben.
Davon gehe ich auch aus, ja.
Aber da kommt, das habe ich vorhin mit Fristen gemeint, es gibt ja auch so ein paar Fristen, wo man dann halt sagt, ja gut, also zum Beispiel habe ich mal gehört, man darf jetzt jemanden auch nicht 100 Jahre in U-Haft lassen, bevor man ihm irgendwie den Prozess macht. Und das heißt, da kommen Gerichte ja auch schon an ihre Grenzen, da sind wir dann jetzt am Strafgericht, ne? Und das heißt, da ist es wirklich essentiell, wenn man jemanden wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft sitzen hat, dass man da einfach eine Frist einhält und bis dahin den Fall zumindest mal irgendwie ja in den Prozess gebracht hat, oder?
Ja, natürlich, absolut. Also allein schon, weil man ja auch davon ausgehen muss, die Person gilt als unschuldig und man sollte einen Unschuldigen oder einen als unschuldig geltenden nicht ewig lang einsperren. Also ich bin jetzt von Hause aus kein Jurist, aber so viel weiß ich dann doch, dass man das nicht tun darf, schon rein verfassungsrechtlich. Und ja, klar, da ist es wichtig, die Gerichte zu entlasten. Aber da würde ich jetzt auch nicht das so verstehen, die KI soll dann bitte über die Untersuchungshaft entscheiden, sondern die KI soll die Richter entlasten, damit diese schneller an die...
Dann kommen wir doch jetzt mal zu deinem Fachgebiet der Rechtsinformatik. Lehrst du hier an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Wo kommt denn jetzt schon KI im Justizsystem zum Einsatz, um Richter, Anwälte, Staatsanwälte und so weiter zu entlasten?
Da sprichst du jetzt gleich ganz verschiedene Bereiche an, auch wenn es in einem Satz war. Denn wie Gerichte das einsetzen, wie Staatsanwaltschaften das einsetzen und wie Anwälte KI einsetzen, unterscheidet sich schon relativ deutlich. Ich fange vielleicht mal bei den Anwälten an, weil das ist, worüber sich die Gerichte dann wiederum auch beklagen, dass es natürlich jetzt viel einfacher geworden ist, Schriftsätze zu generieren, die ewig lang sind, damit man dann auch vielleicht den Mandanten ein bisschen beeindrucken kann. Und das wird zumindest gelegentlich den Anwälten vorgeworfen, die natürlich auch sagen würden, naja, nein, es hilft mir, meine Argumente möglichst vollständig darzustellen und gut zu argumentieren. Da möchte ich jetzt nicht entscheiden, was richtig ist, aber Tatsache ist, es ist möglich, damit relativ lange Schriftsätze im Zivilverfahren beispielsweise zu erzeugen. Und da muss man natürlich dann auch aufpassen. Es gab so ein paar spektakuläre Fälle in jüngerer Zeit, bei denen Gerichte, Anwälte dabei erwischt haben, dass sie halluzinierte Gerichtsentscheidungen beispielsweise zitiert haben, halluzinierte Literatur zitiert haben. Und das ist natürlich nicht das Selbstverständnis der Anwaltschaft, dass man die Systeme so einsetzt. Aber eben in der Anwaltschaft, um Dinge zu strukturieren, ist es eine Möglichkeit, um Dokumente zu sichten, beispielsweise um Verträge zu erzeugen oder zu bearbeiten, Probleme zu finden in Vertragstexten oder sowas. All das sind so Bereiche, bei denen KI-Systeme wirklich unterstützen können. Und daneben auch, und das ist dann übergreifend, auch bei der juristischen Recherche, das hatten wir eben schon mal angesprochen, die Chatbots der Verlage oder Verlagsplattformen, bei denen man dann Fragen stellen kann und damit vielleicht noch auf die ein oder andere Gerichtsentscheidung aufmerksam wird, die für den eigenen Fall nützlich sein kann. Also da ist in der Anwaltschaft KI, glaube ich, schon recht weit etabliert. Natürlich zum Teil auch diese verbreiteten Chatbots, ChatGPT, Gemini, was auch immer, aber eben auch die spezialisierten.
Jetzt bin ich so ehrlich, so an der Stelle so ein bisschen zittrig und stelle mir vor, eigentlich wollten wir ja das Rechtssystem, also was man immer will, auch Bürokratie entschlacken. Eigentlich will man kürzere Dokumente, mehr Standardisierung, weniger Dokumente. Zum Beispiel hatten wir mal ein System bei uns hier oder haben das, was Geheimhaltungsverträge, also NDAs, prüft, dann hat man mir gesagt in der Rechtsabteilung, das gibt eigentlich nur irgendwie, ich sag mal, 27 verschiedene Tatbestände, die in so einem NDA abgefragt werden, aber immer in anderer Reihenfolge, immer in einer anderen Formulierung. Und da fragt man sich, macht das denn jetzt Sinn, da eine KI drauf zu trainieren, die das halt abgleicht, oder würde man das nicht einfach standardisieren können und könnte sagen, da gibt es eben diese 27 Dinge mit A, B, C und man macht einfach einen Standardvertrag daraus, dann braucht man keine KI. Also das ist so ein bisschen meine Angst, verschleift man dann eigentlich die Entschlackung und die Standardisierung, die man sich schon lange auf die Fahnen geschrieben hat durch KI?
Die Gefahr besteht. Also ein sehr guter Hinweis, denn wir kämpfen ja zum Teil dann auch sogar mit KI gegen KI. Also die KI generiert die langen Texte und auf der anderen Seite versucht die KI, die langen Texte wieder zusammenzufassen. Und das ist dann irgendwann natürlich eigentlich albern, kann man sagen. Und natürlich gibt es auch entsprechende Trends. Ne? Also einmal beim Vertragsschluss dieses Schlagwort Smart Contracts, wo dann auch Verträge sogar automatisiert ausgeführt werden sollen. Das erfordert natürlich auch eine gewisse Standardisierung, wie die Verträge aussehen. Im Alltag sind wir davon natürlich noch ziemlich weit weg, aber in spezifischen Einsatzbereichen gibt es sowas. Es gibt dafür auch schon lange technische Ansätze, wie ich bestimmt vertragliche Regelungen abbilden kann. Das geht also auch bis in die 1970er zurück, aber das ist eben nicht so weit verbreitet. In der Justiz selbst gibt es durchaus auch Überlegungen, Abläufe zu verbessern, auch ganz ohne KI oder höchstens mit KI-Unterstützung, dass man sagt, na, warum schicken wir eigentlich Dokumente hin und her, wenn wir doch im Alltag eigentlich sowas hätten wie ein gemeinsames Dokument irgendwo in der Cloud, wo dann beide Seiten ja Anmerkungen dran machen. Und das ist für Zivilverfahren schon angedacht, dass man in die Richtung geht. Das ist jetzt noch nicht irgendwie umgesetzt. Aber es gibt schlaue Leute, die Präsidenten der Oberlandesgerichte haben sich darüber schon mal vor ein paar Jahren Gedanken gemacht, die in die Richtung gehen wollen. Und das steht so ein bisschen neben der KI-Entwicklung, ist aber natürlich für die Effizienz der Verfahren sinnvoll. Betrifft aber auch nur bestimmte Verfahren, also die Zivilverfahren, wo man dann die beiden Seiten hat, die miteinander streiten. Das ist weniger relevant fürs Strafverfahren. Trotzdem, in vielen Stellen hast du völlig recht, da wäre Standardisierung und Vereinheitlichung womöglich der bessere Weg. Aber momentan sind wir eben in einer Welt, wo wir das nicht haben und da hilft KI auf jeden Fall und das wird es wahrscheinlich auch noch.
Also quasi wie so ein Google Doc, wo alle Sachen reingeschrieben und reingestellt werden. Ich war tatsächlich vor nicht mal einer Woche noch beruflich bei einem Prozess, wo sich sehr beklagt wurde von den Verteidigern, also von den Anwälten des Angeklagten, dass sie nicht immer die aktuellen Ermittlungsstände übermittelt bekommen haben. Und es wurde dann am Ende tatsächlich deren Antrag abgelehnt, den Prozess zu verschieben. Aber es hätte dazu führen können. Und das wäre ja zum Beispiel mit so einem Shared-Folder nicht mehr der Fall gewesen. Ne? Könnte jede Seite darauf zugreifen. Das war sogar am Strafgericht und nicht am Zivilgericht. Aber trotzdem, so arbeitet ja eigentlich jeder von uns mittlerweile, der irgendwie in einem Büro arbeitet. Ja. Warum machen das halt die Gerichte nicht?
Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Wir meinen jetzt nicht wirklich, wir legen das alles auf
klar.
Google Docs. Und ja, wir brauchen natürlich Systeme, die hier in Deutschland idealerweise sind oder jedenfalls in der EU. Wir brauchen eine lückenlose Nachvollziehbarkeit, wer hat wann was da reingeschrieben und dergleichen. Und man muss das Ganze auch mal wirklich praktisch erproben, wo hakt es da. Aber im Ergebnis hast du völlig recht, so eine gemeinsame Plattform wäre da sinnvoll. Für die Einsicht in Strafakten oder allgemein in Gerichtsakten gibt es auch schon ein Portal, bei dem man sich anmelden kann.
Wie kann denn KI bei Gericht helfen, dass dieser Aktenberg so ein bisschen abgebaut werden kann?
Also da ist es auch wiederum so, man möchte natürlich immer noch gewährleisten, dass die Richter selbst alles zur Kenntnis nehmen können und sie müssen es auch, wenn sie darüber entscheiden. Es gibt aber viele Verfahren, bei denen eigentlich gar nicht so viel an den Fakten interessant ist und wo gar nicht so viele juristische Probleme dahinter stecken. Das eine ist, Mahnverfahren macht man ja seit Jahrzehnten weitgehend automatisiert. Da braucht man noch nicht mal KI, das geht nach einfachen Regeln. Aber wir haben derzeit auch ein paar Verfahrensarten, die wirklich über Jahre hinweg einen riesigen Arbeitsaufwand verursacht haben bei den Gerichten. Und alleine das, wo der gleiche Sachverhalt im Wesentlichen zigtausendfach vorkommt, das ist natürlich was, wo KI-Systeme ziemlich hilfreich sein können. Und ein Beispiel sind diese Dieselverfahren. Verfahren, also Schummelsoftware in Dieselmotoren, weswegen dann die Autonutzer die Hersteller verklagen. Da haben halt manche Gerichte wirklich zigtausende Verfahren. Und dafür sind dann Assistenzsysteme entwickelt worden, die, je nachdem, wie man es konkret einsetzen will, aber zumindest mal analysieren, okay, wo sind da jetzt die neuen Fakten in diesem Fall, die, wenn der Richter sich das durchgelesen hat, dann auch einen Entscheidungsvorschlag geben können. Das heißt, er klickt dann drauf und kann dann schon mal sowas sagen wie, okay, ich möchte der Klage jetzt stattgeben. Und dann wird da schon mal ein Vorschlag formuliert. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass die Entscheidung beim Menschen bleibt. Und deshalb auch, wenn man hier mit Fachleuten zu tun hat, dass sie sich dessen bewusst sind, wo die Grenzen der Tools sind. Ja, man ist da an der Schnittstelle zwischen klassischen Textbausteinen, wo man nur gucken muss, okay, da hat der Anwalt wieder Textbaustein Nummer 23 geschickt, was keine KI braucht, um das zu erkennen. Und tatsächlich aber auch zum Teil etwas individuellen Formulierungen von immer wieder gleichen Sachverhalten. Und Ähnliches hat man auch bei den Fluggastrechten, wenn also jemand Verspätung hatte und dann die Fluggesellschaft verklagen möchte, ist auch der Sachverhalt im Wesentlichen immer wieder fast der gleiche mit relativ geringen Variationen. Da kann eine KI natürlich rauspicken, was sind die Variationen und auch da dem Richter die Übersicht erleichtern und schon mal vorschlagen, okay, hier kannst du jetzt deine Textbausteine Nummer 42 und 56 einsetzen.
Da werden wir jetzt beim Gericht selber. Staatsanwälte fehlen noch in unserer Aufzählung, die ja dafür da sind, also die sozusagen auch zu den Ermittlungsbehörden gehören und Ankläger sind. Wie ist es bei denen?
Also da gibt es natürlich auch eine ganz schöne Bandbreite, weil die mit vielen Sachverhalten konfrontiert sind. Alles, was in der Welt passiert, wo jemand was Strafbares gemacht hat, kann natürlich für einen Staatsanwalt interessant sein, für eine Staatsanwaltschaft. Und wir haben uns am Lehrstuhl nur mit einem Beispiel ein bisschen intensiver beschäftigt, mit einem sehr sensiblen Beispiel, muss man sagen, nämlich die Ermittlungen im Fall von Kinderpornografie. Mhm. Und da sieht man wirklich, wie viel KI bringt, aber vielleicht gar nicht die KI-Systeme, an die man so im Alltag denkt, sondern eine Bildverarbeitung. Also klassischerweise hat man da so eine Festplatte beschlagnahmt beim Tatverdächtigen und da mussten dann wirklich Menschen durch zum Teil zigtausende Bilder sich durchklicken. Und da können natürlich dann einfache Urlaubsbilder dabei sein und so. Und da klickt man sich dann durch und durch. Und irgendwann findet man halt vielleicht wirklich die problematischen Inhalte. Und das ist für die Beamten, die damit befasst sind, natürlich ein wahnsinniger Zeitaufwand. Und auch die könnten in der Zeit Besseres tun. Und deshalb gab es schon vor Jahren die Überlegung bei einigen Staatsanwaltschaften, lässt sich das nicht automatisieren? Auch da natürlich, bevor jemand angeklagt wird, muss ein Mensch drauf gucken. Das ist keine Frage. Aber wenn jetzt jemand 100.000 Bilder oder Videos auf seinem Rechner hat, was ja mit heutigen Festplattengrößen wirklich nicht übertrieben sein muss, es können wirklich Hunderttausende sein, dann kann man halt mit einem KI-Tool das, wenn man einmal die Festplatte kopiert hat, kann man das in Windeseile, in Sekunden, im Prinzip spätestens Minuten überprüfen und hat dann keine 100-prozentige Trefferquote. Aber ganz ehrlich, wenn dann halt mal 20 Urlaubsbilder als problematisch gekennzeichnet werden, dann hat diese 20 auch ein Polizist oder ein Staatsanwalt sehr schnell durchgeguckt und umgekehrt, wenn von typischerweise eben ein paar hundert Bildern, die wirklich problematisch sind, zwei, drei übersehen werden, tut das auch nicht weh, weil dann, wenn überhaupt irgendwas gefunden wird, sowieso jemand draufschaut. Und ich habe mir sagen lassen, dass es wirklich nur ein, zwei Bilder sind, das kommt in der Praxis eigentlich nicht vor. Und dann hat man damit also die Ermittlungsmaßnahme deutlich beschleunigt und natürlich auch diejenigen, bei denen nichts gefunden wird, entlastet, weil man sehr viel schneller dann die Datenträger zurückbekommt.
Und das ist natürlich auch für die Mitarbeiter bei den Entwicklungsbehörden ein psychisch sehr anstrengender Job, durch diese Bilder sich durchzuklicken. Das heißt, auch wenn man das an KI auslagern kann, dann werden den Leuten auch, sagen wir mal, nicht so viel zugemutet, sich diese ganzen Szenen mit Gewalt und Kindern und Ähnlichem anzugucken.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, irgendwann, spätestens, wenn man eine Anklage erheben möchte, muss natürlich gesagt, ein Mensch draufschauen. Also man wird nicht verurteilt, weil der KI gesagt hat, das war aber ein problematisches Bild. Und so weit wird es hoffentlich nicht kommen. Andererseits bin ich auch halt froh, wir hatten ein Projekt mit einer Staatsanwaltschaft zusammen mit der zentralen Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen, dass wir an der Uni nicht direkt mit dem Bildmaterial umgehen mussten, sondern beraten haben. Und es hat dann auch ein Student aus meiner Gruppe tatsächlich Verfahren noch verbessert, die da eingesetzt werden können, dass es da eine Alterserkennung letztendlich war, die verbessert wurde, weil Erwachsenenpornografie ja unproblematisch ist.
Und das war ein gemeinsames Projekt, an dem ihr gearbeitet habt, also die Universität des Saarlandes mit Ermittlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen.
Du hast im Vorgespräch noch ein Stichwort genannt, wo man vielleicht gar nicht als erstes drauf kommt, wo KI helfen kann. Und zwar hast du gesagt, viele, viele Gerichtsakten sind gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich, sollten es aber sein. Da ist der Flaschenhals die Anonymisierung. Also es muss irgendwie übergehen. Mhm. Und Namen und Informationen rausschwärzen, damit eben keine Rückschlüsse auf genannte Personen möglich sind. Und du hast gesagt, auch da könnte KI jetzt helfen, für mehr Transparenz zu sorgen. Mhm. Ist das ein Wunsch oder passiert es schon?
Es ist ein Wunsch und es passiert natürlich auch tatsächlich schon. Wobei KI natürlich ein relativ weites Feld ist und da sind jetzt nicht unbedingt nur die allerneuesten Verfahren, die da zum Einsatz kommen. Also man kann da natürlich unterschiedlich rangehen, aber ganz grob, ne, man liest so eine Gerichtsentscheidung. Und da steht dann drin, der Kläger Herr Müller und die Beklagte Frau Meier, das möchte man dann natürlich nicht in die Öffentlichkeit bringen. Und natürlich bemühen sich die Gerichte dann auch weitestgehend, sowas zu schreiben, wie durchgehend die Klägerin, der Beklagte oder so, damit es später einfacher wird, es zu anonymisieren. Aber es ist eben oft nicht zu vermeiden, dass in einem eigentlichen Urteil wirklich Namen drinstehen und die müssen dann raus. Und dann hat man eben schon seit Jahren eigentlich unterstützende Systeme, die automatisch Eigennamen erkennen. Named Entity Recognition wäre da das Fachwort, aber es heißt eigentlich nur Eigennamenerkennung und die kann man dann da rauspacken. Das wird auch schon eingesetzt. Zum Teil ist es auch nur eine Unterstützung für das manuelle Anonymisieren. Aber es ist natürlich nur der erste Schritt. Wenn man so ein bisschen genauer drüber nachdenkt oder auch mal in Urteile reinguckt, dann ist sehr oft diese Anonymisierung wirklich unzureichend. Was ich schon Schönes gefunden habe, war sowas, zum Beispiel, wenn man Bereich Wettbewerbsrecht sich Sachverhalte anschaut.
Dann, wenn du einer großen Klavierspedition hast oder so, dann ist es in Deutschland überschaubar.
Ja, ich wollte jetzt gerade das Beispiel bringen, marktbeherrschendes Telekommunikationsunternehmen oder so, auch das, da kann man natürlich dann relativ wenig machen. Da muss man andererseits sagen, ist vielleicht auch nicht so dramatisch, wenn jemand weiß, ob die Telekom verklagt wurde. Aber es können auch Dinge sein, die mein Nachbar vielleicht über mich weiß, auch wenn es die Öffentlichkeit nicht weiß. Und der Nachbar hätte dann ja auch Zugriff. Und dann kann man ein bisschen weiterschauen. Also es ist nicht so einfach, das Problem zu lösen. Aber man ist momentan auf einem relativ niedrigen Stand dessen, was man bisher macht, wenn man manuell mit Unterstützung der Automation anonymisiert. Da hat man eben meistens diese Namensersetzung. Man kann beispielsweise KI einsetzen, um so potenziell problematische Textstellen noch ein bisschen besser zu erkennen. Und dann kann auch in sensiblen Fällen dann eben die Richterin, der Richter entscheiden, ja, nee, also an dieser Stelle wird vielleicht eine Sexualstraftat im Detail beschrieben. Man weiß, an welchem Ort das war. Das stand groß in der Zeitung. Da müssen wir vielleicht das nicht veröffentlichen. Bei ganz sensiblen Sachen muss sowieso der Mensch drauf schauen. Aber in diesem Mittelbereich, wo man sagt, naja, vielleicht lieber doch nicht, kann die KI schon die entsprechenden Stellen hervorheben oder auch vielleicht auch erkennen, okay, da habe ich immer Müller durch X ersetzt, aber an dieser Stelle gibt es einen Tippfehler und da steht halt Miller statt Müller, dann sollte das vielleicht auch ersetzt werden. Klingt trivial und banal, aber letztendlich muss man es auch irgendwie mal machen. Und dann hat man eben damit einerseits mehr Transparenz über das, was vor Gericht passiert, was für die Öffentlichkeit sicherlich gut ist und auch vielleicht für das Vertrauen in die Justiz. Andererseits auch eine neue Grundlage für KI-Training mit Gerichtsentscheidungen. Und das ist natürlich für uns auch interessant, weil bisher in Deutschland ein relativ kleiner Anteil an Entscheidungen veröffentlicht wird. Die obergerichtlichen Entscheidungen, Bundesgerichtshof und so, die haben einen relativ großen Anteil, also da, wo es eigentlich juristisch interessant wird. Aber fürs KI-Training möchte ich vielleicht auch die Massenfälle, die juristisch nicht so besonders interessant sind, aber auch die 100. Entscheidung vom Amtsgericht zum Verkehrsunfall kann vielleicht helfen, eine bessere Entscheidungsunterstützung zu geben für zukünftige Fälle.
Da kann man den ganzen Bereich Datenschutz, den ich hier noch ansprechen wollte, oder beziehungsweise welche Gefahren können wir mal weglassen, weil es ja auf der Hand liegt, das, was du vorhin schon gesagt hast, dass es sich hier vor allem um sensible Daten handelt, die im besten Fall nicht in die Hände von großen Unternehmen geraten, von denen man nicht weiß, was die mit einem damit machen oder dass sie nicht Dinge veröffentlichen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Du hast jetzt gerade gesagt, trainieren mit einem breiten Datensatz. Auch das ist ja etwas, was wir hier öfter schon besprochen haben. Wofür denn trainieren? Also wo könnte man denn damit hingehen, dass man dann am Ende doch, wie wir am Anfang schon mal so ein bisschen rumgesponnen haben, automatisierte Entscheidungen trifft, wo dann vielleicht am Ende nur noch ein Richter seinen sogenannten Otto drunter setzen muss. Und das wird aufgrund eines Algorithmuses oder des Datensatzes, wie in den vergangenen Jahren entschieden wurde, dann da passieren.
Also tatsächlich sehe ich es zunächst mal als Tool für die Fachleute. Also man kriegt bessere Entscheidungsvorschläge. Und wie du schon sagst, ne, der Richter kriegt vielleicht schon was vorgeneriert, das er sich anschauen kann. Das, denke ich, muss man aber sehr genau begleiten, dass man nicht in diesen Automationsbias reingerät, dass man also die Gefahr hat, man nickt das ab, ne? Man klickt drauf und denkt sich, ja, jetzt kann ich drüber nachdenken oder ich kann einfach auf Ja-Ja klicken und dann bin ich schneller am Feierabend. Da muss man natürlich aufpassen.
Ja, das finde ich nämlich, hätte ich jetzt auch gefragt, diese Entscheidungsfatigue oder so. Ja, ich habe keine Lust, mich gegen den Computer zu entscheiden. Jetzt ist 16 Uhr, ja, ich sage lieber Ja-Ja und klappe die Kiste zu und das Ding ist entschieden. Und letztlich, was in vielen anderen Branchen diskutiert wird, was man früher nicht so auf dem Schirm hat, ist auch der Kompetenzverlust bei den Menschen. Wer ist dann noch in der Lage, 800 Seiten Akten manuell durchzulesen und zu gucken, ob da nichts übersehen wurde von der KI-Zusammenfassung etc.? Da muss man sich ja auch sehr genau überlegen, wenn das dann so bequem ist, wenn alle sagen, ach komm, ich schmeiß das da, hau das da eben durch. Ja, ich habe dann statt 3 Tagen 5 Minuten Zeit für eingesetzt und kann dann auch vielleicht andere sinnvolle Dinge machen, weil ich sowieso zu viel auf dem Schreibtisch habe. Wird darüber diskutiert in der Szene bei euch?
Ja, also tatsächlich ist das ein Problem, das man immer wieder anspricht, auch wenn man auf die entsprechenden Konferenzen geht. Und ich denke aber auch, man muss da vielleicht ein bisschen differenzieren. Und da komme ich dazu, wenn man vielleicht KI auch noch sinnvoll einsetzen könnte. Wenn ich jetzt beispielsweise im Strafverfahren bin, klar möchte ich dann, dass wirklich das Gericht alles zur Kenntnis genommen hat, also wirklich die Menschen alles gelesen haben. Aber vielleicht könnte ich ja, wenn ich einen zivilrechtlichen Streit habe, dann sagen, wenn die beiden Parteien sich denken, okay, wir sparen uns vielleicht da ein bisschen Geld, dass man sich so eine Art Vorverfahren ausdenkt, wo man sagen kann, okay, jetzt schmeißen wir das alles in die KI rein, die fasst das zusammen und dann bin ich damit einverstanden, dass entweder ein Mensch anhand der Zusammenfassung entscheidet oder dass sogar die KI selbst einen Entscheidungsvorschlag macht. Und dann können vielleicht beide sagen, ja, da bin ich einverstanden jetzt, wo die KI das gesagt hat. Oder eine der beiden Parteien sagt, nee, also das wirkt mir ganz ungerecht. Jetzt möchte ich das Ganze doch vor Gericht haben, weiß, dass das höhere Kosten verursachen kann. Na, letztendlich geht es ja in Zivilverfahren oft ums Geld. Meistens kann man sogar sagen. Und da kann man das, glaube ich, rein ökonomisch betrachten im ersten Schritt und dann überlegen, na, vielleicht ist das für manche Verfahren überhaupt die einzige Möglichkeit, Zugang zum Recht zu bekommen, wo ich jetzt vielleicht vorher gesagt hätte, ich klage nicht und dann sage, ja, vielleicht jetzt aber doch, weil die KI es günstiger macht, was natürlich andererseits wiederum ein Risiko ist, dass wir dann vielleicht uns doch noch mehr streiten.
Wie in den USA, wo man alle permanent beklagt oder anklagt.
Ich muss immer, ich bin ja ein bisschen älter auch schon und denke immer, muss immer an den Maschendrahtzaun und den Knallerbsenstrauch denken an der Stelle, dass Gerichte sich damit beschäftigen mussten.
Das stimmt.
Ich glaube, davon sind wir auch noch ein ganzes Stückchen weit weg. Dass, also wenn man sich anschaut, wie die heutigen Chatbots arbeiten, glaube ich nicht, dass wir momentan schon so weit sind, dass wir sagen könnten, das gibt auch nur einen vernünftigen Entscheidungsvorschlag für lange Akten. Es lässt sich auch sehr stark beeinflussen durch das Prompting und so. Ich glaube, da brauchen wir noch ein deutlich besseres Verständnis. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir, ich will jetzt keine Jahreszahl sagen, in einigen bis vielen Jahren so weit sind, dass Entscheidungsvorschläge, die man für so eine Art Vorverfahren verwenden kann, für das KI-Verfahren, das dann günstiger ist und von dem ich dann noch wechseln kann in ein richtiges Verfahren mit richtigen Menschen, dass es dann praktisch einsetzbar sein
wird. Ist ja auch technisch so, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die Chatbots sind ja auch so gemacht, dass sie einem nach dem Mund reden und gefallen wollen. Ja, die werden immer sagen, Aljoscha, du hast absolut recht, deinem Nachbarn, deiner Nachbarin gegenüber. Natürlich muss der seine Hecke schneiden und geh mal vor Gericht, das wird schon klappen und so, wird nicht teuer. Und dann ist man nachher enttäuscht, wenn man hingeht und dann ist die Lage ganz, ganz anders. Ja, das kann man sich vorstellen, die Teile sind ja einfach nicht dafür gemacht. Da müsste man vielleicht dann auch technisch was anderes bauen, eben Systeme, die jetzt nicht gerade eben dem Nutzer nach dem Mund reden, sondern die eben Juristisches nach ganz oben stellen. Aber könnte man sich vorstellen, wäre doch auch ein interessantes Forschungsprojekt.
Ja, ganz genau. Und vielleicht aber auch noch ergänzend, wenn man sich anschaut, womit die normalen Chatbots so trainiert werden, die jetzt nicht von den juristischen Verlagen stammen. Man sucht sich Informationen im Internet zusammen, vielleicht auch Bücher und so. Aber wenn man allein schaut, was juristisch an Unfug in Foren verbreitet wird, das geht ja auf keine Kuhhaut. Und das kann dann natürlich vom Chatbot nicht wirklich unterschieden werden von hochwertiger, qualitätsgesicherter Information. Also manchmal schaue ich in solche Foren rein und denke, obwohl ich selbst ja gar nicht Jura studiert habe, aber doch so ein bisschen Jura kenne, denke ich dann, oh Gott, das soll dann bitte der Input in meine KI sein, die mir dann juristischen Rat gibt. Also da kann ich dann doch eine Lanze auch für die Profession Juristen brechen und sagen, ja, frag doch dann vielleicht doch auf dem aktuellen Stand, die man noch
die Fachleute. Ja, vor allem, wenn man jetzt ja auch mittlerweile davon ausgeht, dass Chatbots sich ja auch immer anfangen, immer wieder zu wiederholen. Das heißt, Chatbots bringen irgendwas ins Internet rein und das wird dann wieder von dem Nächsten und dann entfremdet sich das immer mehr. Das heißt, da müsste man tatsächlich, und das könnt ihr ja dann vielleicht gerne machen, wenn ihr wollt, Christoph, an der Uni des Saarlandes, vielleicht da einen sehr seriösen Chatbot, der sich nicht aus der Dummheit des Internets speist, sondern aus Fachliteratur entwickeln. Also wir haben jetzt natürlich gesagt, es birgt natürlich eine Gefahr, aber wenn wir irgendwann Urteile aufgrund von auch einer Empfehlung von einer KI in irgendeiner Art und Weise zulassen oder es passiert, hat es ja vielleicht auch die Chance, dass es ein bisschen ausgewogener und menschlicher ist, ne? Weil wir haben ja in dem Fall von Aljoscha gehört, da hat dann jemand gesagt, okay, nee, ich sehe das jetzt nicht ein hier mit der Zweitwohnung, das soll in irgendeiner Art und Weise jetzt geklärt werden. Man sagt ja auch immer bei einigen Richtern, das sind richtige Hardliner und andere sind ein bisschen milder. Bei einer KI könnte man natürlich sagen, da vor der sind alle Menschen gleich, oder?
Also tatsächlich sehe ich das im Grundsatz als eine Chance von KI und das muss ich vielleicht erklären. Wir haben ja schon Situationen, bei denen automatisierte Systeme wirklich Entscheidungen treffen und da wird zu Recht darauf hingewiesen, ja, dann kann es einen Bias geben, kann es Vorurteile geben, die vielleicht aus den Trainingsdaten kommen und dann womöglich verstärkt werden durch das KI-System oder erst im KI-System entstehen. Aber man muss natürlich die Alternative auch betrachten. Menschen haben nämlich auch Vorurteile und beim Menschen kann ich noch viel weniger reingucken in den Kopf als in den Kopf der KI. Nun, Kopf der KI ist auch so eine Sache, man kann ein neuronales Netz jetzt auch nicht ohne weiteres nachvollziehen, aber man kann zumindest mal dem KI-System den gleichen Sachverhalt mit einer kleinen Variation geben. Es ist dann eben nicht mehr der Kläger, sondern die Klägerin und kann dann schauen, wird jetzt anders entschieden. Und dann weiß ich bei der KI relativ schnell, ist sie sexistisch, was ich beim Richter vielleicht nicht so ohne weiteres sehe, weil ich dem nicht einfach 100-mal den gleichen Sachverhalt geben kann und sage 50-mal, es ist eine Klägerin und 50-mal, es ist ein Kläger und schaue dann, ob er anders entscheidet. Also da bin ich doch optimistisch, dass wir mit der KI ein Stückchen weiterkommen, auch wenn mir natürlich klar ist, es gibt da viele Probleme, an denen auch in der Forschung noch gearbeitet wird.
Und da ist mir mal was Interessantes aufgefallen. Da ging es um die sogenannten Robo-Judges in den USA, also automatisierte Richter, die die Häufigkeit abschätzen sollten, ob jemand wieder straffällig wird, was sich dann eben auf Gefängniszeiten möglicherweise auswirkt. Und da waren KI-Systeme in der Kritik. Aber das Lustige war, die wurden überwiegend in demokratischen Staaten eingesetzt, nämlich genau aus dem, was du gerade gesagt hast. Nicht nur die Leute, die sich den teuersten Anwalt leisten können, sollten vor Gericht gut behandelt werden, sondern eben auch die Leute, die sozusagen nur das KI-System haben. Und das ist total interessant, weil in Deutschland hätte man das wahrscheinlich umgekehrt. Ja, das hat man eigentlich immer, die Konservativen sind eher technikaffin und sagen, das können wir doch machen, das ist doch toll. Und die Demokraten oder Linken sagen, oh, das ist gefährlich und Übernahme und Datenschutz und so weiter. Da war das da genau aus diesen Gründen komplett umgedreht. Also es hat eben auch eine sehr starke gesellschaftliche und politische Auswirkung, das, was wir hier diskutieren. Deshalb ist es gut, dass wir das hier diskutieren und die Leute mitgenommen haben, sich damit zu beschäftigen. Denn es ist ja auch nur was wir als Gesellschaft gestalten müssen. Es ist ja nicht nur die Frage, was geht, sondern auch die Frage letztendlich, was wollen wir?
Ganz genau. Es sind Werkzeuge und Werkzeuge kann man gut und richtig einsetzen oder falsch. Das ist bei der Fräse oder der Bohrmaschine genauso. Und bei der KI haben wir eben ein relativ komplexes Werkzeug und man hat die Gefahr, dass Leute Dinge missverstehen oder vor allem zu viel reininterpretieren, was die KI jetzt kann. ChatGPT hat keine Emotionen und ist nicht auf meiner Seite, sondern generiert einen Text auf Basis eines Prompts. Das muss man eben wissen und das ist auch bei diesen Systemen, die die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern berechnen sollten, ganz ähnlich. Ne? Man hat irgendwelche Eingabedaten und hat dann halt vielleicht auch Dinge übersehen. Also in dem konkreten Beispiel, was du angesprochen hast, das Compass-System, da war die Problematik, dass anhand der Hautfarbe tatsächlich auch mit entschieden wurde. Das kann auch passieren, ohne dass das System überhaupt die Hautfarbe kennt. Warum? Weil eben in den USA jedenfalls es oft wirklich Problemviertel gibt, wo dann die Mieten niedriger sind, wo Leute, die sich keine teuren Wohnungen kaufen, eher hinziehen müssen. Und das ist dann zumindest in manchen Gegenden eben eher hautfarbenabhängig. Das heißt, die Schwarzen sind dann eher in einem Problemviertel. Und dann sagt man denen eine höhere Rückfallwahrscheinlichkeit voraus. Damit muss man natürlich umgehen. Man möchte Leute weder anhand ihres Wohnorts noch anhand ihrer Hautfarbe verurteilen oder sagen, okay, jetzt wird da wahrscheinlich nochmal eine Straftat begehen. Aber tatsächlich kann genau das rauskommen. Eigentlich auch ein Grundproblem von Statistik, ne? Nicht nur von KI, sondern das kann natürlich Menschen genauso passieren. Und wir betrachten auch in meinen Vorlesungen zum Teil Fälle, wo Menschen aufgrund von solchen statistischen Phänomenen völlig falsch entschieden haben. Und da stehen wirklich tragische Schicksale dahinter.
Wenn wir jetzt zum Schluss vielleicht einfach noch mal einmal zusammenfassen. Was glaubst du, Christoph, sagen wir mal in 1, 2, 5 oder 10 Jahren, wo kann KI in unserem ganzen Justizsystem helfen und wo wird es zum Einsatz kommen und wo glaubst du nicht?
Also tatsächlich über den ganzen Zeitraum, ob es 1, 2, 5 oder 10 Jahre sind, glaube ich nicht, dass die KI großflächig Entscheidungen übernehmen wird, sondern Entscheidungsvorschläge womöglich in 10 Jahren in ein paar abgegrenzten Bereichen. Aber es wird sehr viel eingesetzt werden zur Entscheidungsvorbereitung, um Informationen aufzubereiten, um das Schreiben von Urteilen, das Schreiben von Schriftsätzen von Anwälten zu vereinfachen, um Informationsrecherche zu beschleunigen. Ja, auch um Ermittlungen zu unterstützen, dass man Beweismittel eben beispielsweise deutlich schneller auswertet. Und vielleicht kann ich da zum Abschluss ein Beispiel geben. Ich habe neulich eine Recherche gemacht, da ging es für mich um eine europäische Verordnung. Da habe ich gesehen, ich möchte einen Begriff verstehen, der da verwendet wird. Ich habe gesehen, der Begriff wurde verändert zwischen dem ursprünglichen Entwurf und der verabschiedeten Fassung. Und ich wollte wissen, warum und wann. Und das habe ich von Hand ausprobiert und hatte Schwierigkeiten, die genaue Stelle zu finden. Habe irgendwann festgestellt, okay, die Information ist einfach nicht öffentlich, was da verändert wurde. Habe dann aber das Ganze mit ChatGPT rekonstruiert und das hat eigentlich genau das Gleiche gemacht mit dem passenden Prompt. Hat es mir dann genau die problematische Stelle gesagt und gesagt, okay, an dieser Stelle zwischen dieser und jener Version hat sich was verändert, aber ich weiß nicht warum. Und ich glaube, das ist was, das wird auch in den nächsten Jahren sehr viel mehr zum Einsatz kommen. Eben die Analyse von Dokumenten in der ganzen Vorbereitung, um juristische Sachverhalte besser zu verstehen, um das Recht auch besser zu verstehen. Und ja, das Durchforsten großer Datenmengen, das wird für uns auch in der Justiz massiv einfacher werden.
Wie wir das am Ende immer so sagen, wenn wir in die Zukunft gucken, wir werden sehen, ob es so kommt. Aber wir hoffen, dass dieser riesige Aktenberg, von dem wir am Anfang gesprochen haben, dann vielleicht ein bisschen kleiner wird. Außer natürlich, es geht um solche kleinen lapidaren Sachen wie bei Aljoscha. Da wünsche ich dir, dass das weiterhin einfach verschleppt wird. Christoph, vielen Dank, dass du uns heute einen Einblick in die Rechtsinformatik gegeben hast. Auch hier wieder ein Beispiel. Vor allem, wir hatten das ja auch schon in unserer Folge zum Thema KI in der Verwaltung, dass man sieht, wie künstliche Intelligenz in Zukunft uns nicht beherrschen wird, sondern vor allem dienlich sein kann, um Abläufe zu beschleunigen und dadurch eine große Hilfe sein kann. Danke dir, dass du heute unser Gast warst.
Danke euch.
Danke, Christoph. War super. Ciao.
Tschüss.
Ja, Simon, ich muss noch 2 Fun Facts aus dieser Geschichte erzählen mit dem Finanzamt damals. Also wir befinden uns in einer großen hessischen Finanzmetropole, um das mal so in den Rahmen zu setzen. Ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter damals sicherlich kein Großverdiener und bin eben wegen meiner Promotion gependelt in die Stadt, wo ich promoviert habe, hatte eine Zweitwohnung dort und so weiter. Das war also die relativ klare Lage. Und dann hat also mein Steuerberater diese Frau gefragt. Sie sagte immer, ich glaube nicht, dass das die Zweitwohnung ist. Ja, belegen Sie uns das, beweisen Sie uns das. Und dann haben wir irgendwie Miete und Telefon und dies und jenes. Und dann hat mein Steuerberater sie gefragt, was würden Sie denn als Beweis anerkennen? Dann bringen wir den bei. Ja, hat die gesagt, Sie sind Steuerberater, ich doch nicht. Ja. Und das war dann so der Stand. Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden gerne mit der Schiedsstelle sprechen. Und hat die gesagt, ich bin die Schiedsstelle.
Ja, guck mal, da haben wir doch die Willkür, von der wir vorhin gesprochen haben. Da wäre eine KI vielleicht dann doch nicht schlecht gewesen.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und bevor ihr abschaltet, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Die Entscheidung, so heißt der Podcast. Der gräbt sich jeden Monat in eine politische Entscheidung hinein, die dafür sorgt, dass wir im Moment so leben, wie wir leben. Das können ganz große Entscheidungen sein, bei denen man sofort weiß, ja, das ist der Anfang von was ganz Neuem, die Grenzkontrollen zum Beispiel innerhalb der EU aufzuheben oder alle Atomkraftwerke in Deutschland abzuschalten. Das können aber auch Entscheidungen sein, bei denen erst im Nachhinein klar wird, wow, das hat Deutschland ganz schön verändert. Das Aussetzen der Wehrpflicht zum Beispiel. Wenn ihr also wissen wollt, wo die Wurzeln für unsere Gegenwart liegen und woher das alles kommt, seid ihr bei Die Entscheidung genau richtig. Jeden Monatsanfang kommen neue Folgen in der ARD Sounds App und natürlich überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.